Der Herr übt Gerechtigkeit und verschafft Recht allen, die bedrückt werden. Er tat Mose seine Wege kund, den Kindern Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wird nicht immer rechten und nicht in Ewigkeit nachtragen. Er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. So weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn ein Wind fährt darüber und sie ist nicht mehr, und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Güte des Herrn aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin, für die, die seinen Bund halten und sich an seine Vorschriften erinnern, um sie zu tun. Amen.
Liebe Geschwister, liebe Gottesdienstbesucher, wir sind hergekommen, damit wir Gottes Wort hören, damit wir erbaut werden, aber unser Predigttext, der ist wenig erbaulich. Ja gut, das nur so einleitend. Wir haben ja die Predigtserie über Esther und Nehemia und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen Predigttext frei gewählt hätte, dann hätte ich diesen Text ganz sicher nicht gewählt. Es handelt sich da um 70 Verse. Ich werde diese Verse nicht alle lesen, ich werde nur den Anfang und den Schluss lesen, aber das dazwischen gehört auch dazu. Und ich denke doch, dass dieses Kapitel ganz wichtig ist für den Zusammenhang, für den geschichtlichen Zusammenhang. Es geht ja um den Wiederaufbau Israels nach der babylonischen Gefangenschaft. Und wir werden dann, denke ich, auch sehen, dass der Text auch für uns manches zu sagen hat, wenn wir diesen Zusammenhang beachten. Ich lese also aus dem Buch Esra, Kapitel 2, 1 bis 2 und 64 bis 70. Wie wir gehört haben, bildet das Buch Esra mit Nehemia eine Einheit. Und das kommt auch unter anderem dadurch zum Ausdruck, dass dieser Abschnitt wiederholt wird in Nehemia 7 mit einer Einleitung dort. Ansonsten wird er fast wörtlich dort wiederholt mit kleinen Änderungen. Also die Esra 2 von 1 bis 2 und dann von 64 bis 70. Und dies sind die Söhne der Provinz Juda, die herausgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt. Die mit Zerubabel, Jeschua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum und Baama kamen. Dies die Zahl der Männer des Volkes Israels. Und dann ab 64, die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360, ohne ihre Knechte und ihre Mägde, deren Zahl betrug 7.337. Und dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere, an Kamelen 435 und 6720 Esel. Und als sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienoberhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es in seiner früheren Stätte wieder aufbauen könnte. Und zwar gaben sie nach dem Vermögen für den Bauschatz 61 Gold-Dareiken, das ist also eine persische Münze, und 5000 Silberminen und 100 Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten. Soweit der Text und ich möchte mit uns zusammen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, auch das Wort haben wir von dir. Und ich danke dir, dass wir die gesamte Bibel als dein Wort haben. Und so bitte ich dich, dass du durch dieses Wort auch zu uns redest und durch deinen Geist. Herr, schenke uns offene Herzen und wirke du in deiner Gnade, dass auch wir lernen und erbaut werden. Amen. Das Thema habe ich so formuliert, was im Volk Gottes beim Aufbau zählt oder beim Wiederaufbau. Was im Volk Gottes beim Aufbau zählt, mit folgender Gliederung. Erstens, jeder Einzelne zählt. Und zweitens, die Einheit zählt. Und drittens, die Hingabe zählt. Die Juden waren, wie wir es gelesen haben, unter Nebukadnezar verschleppt nach Babylon um 600 vor Christus, weil sie den Bund Gottes gebrochen hatten, weil sie in der Sünde lebten, gegen den Willen Gottes, musste Gott sie in die Gefangenschaft führen, ins Exil. Und nun waren sie aufgrund der Verheißung Gottes wieder zurückgekommen, aber Jerusalem, der Tempel und das Land lag in Trümmern. Da kann einerseits Begeisterung aufkommen, nun ist man endlich wieder am verheißenen Ort. Und auf der anderen Seite will dann der Mut auch sehr schnell sinken und verschwinden. Und Mutlosigkeit macht sich breit. Worauf kommt es in so einer Situation an? Was zählt? Was zählt für uns in der Arbeit für Gott? Israel war also zurückgekehrt aufgrund der Verheißung Gottes. Gott hatte seine Verheißung gegeben durch die Propheten Jesaja schon 100 Jahre vor dem Exil und dann durch Jeremia und Hesekiel während des Exils und Daniel auch, der ein Politiker war in Babylon. Es ging um die Wiederherstellung des Volkes Gottes. Es ging um die Wiederherstellung des Gottesdienstes. Im Esra Nehemia geht es also um diese verheißene Wiederherstellung. Einerseits sehen wir, dass sie vollzogen wird, und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass sie noch nicht endgültig vollzogen wird. Denn vieles, was wir vorher lesen können in Propheten, zum Beispiel in Jesaja, aber auch in Jeremia und Hesekiel, das hat sich nicht erfüllt. Also gleichzeitig wird die Wiederherstellung nicht vollständig vollzogen, sondern sie wird erst in Jesus Christus vollzogen. Insofern hat das auch eine ganz konkrete Bedeutung für uns. Esra 2 zeigt uns, dass dabei jeder Einzelne wichtig ist, dass dabei aber gleichzeitig auch die Einheit wichtig ist und die Hingabe an das Werk Gottes. Jeder Einzelne zählt. Ich beziehe mich auf die Verse Esra 2 ab Vers 1 und weiter. 1 und 2 habe ich vorher gelesen, aber auch auf die vielen Verse, die dazwischen sind, die ich vorher nicht gelesen habe. Diesen Abschnitt beziehe ich mich. Und hier haben wir sozusagen Geschlechtsregister. Es handelt sich hier nicht direkt um Geschlechtsregister, aber um das Ergebnis von Geschlechtsregistern. Können wir nachlesen, zum Beispiel 1. Chronik 1 weiter. Sind Abschnitte, die wir gerne überspringen, wenn wir die Bibel so durchlesen, weil wir mit diesen vielen Namen sehr wenig anfangen können. Und doch waren sie ganz, ganz wichtig für die Juden. Das sehen wir hier, wenn wir den Kontext lesen. Es ist ganz entscheidend gewesen, dass man weiß, wo man herkommt, zu welcher Familie man gehörte. Warum war das so wichtig? Einmal war das für den priesterlichen Dienst ganz wichtig, dass man wusste, dass man Nachkomme Aarons ist, dass man diesen Dienst überhaupt tun konnte. Oder für den levitischen Dienst, dass man Nachkomme Levis ist. Aber es war auch wichtig für die Landverteilung. Je nach Familie und Stamm wurde das Land verteilt. Wenn man nicht seine Herkunft belegen konnte, hatte man Nachteile. Auch wirtschaftliche Nachteile. Und dann ist auch diese Geschlechtsregister wichtig, weil es da auch Verheißungen gibt, die so weitergegeben werden. Zum Beispiel die Verheißung des Königs. In Juda sollte immer ein Nachkomme Davids König sein. Und das für Jesus ganz wichtig. Und deswegen haben wir ja auch diese Geschlechtsregister im Neuen Testament. Matthäus 1, besonders Matthäus 1, die königliche Herkunft von Jesus aufzeigt. Oder Lukas 3, die sogar zurückgeht bis nach auf Adam. Und auch die Geschlechtsregister im ersten Buch der Chronik gehen zurück bis nach Adam. Also wenn wir auch oberflächlich gesehen wenig damit anfangen können, so sind sie ganz wichtig. Und noch etwas. Sie sind wichtig, weil sie zeigen, dass jeder Einzelne wichtig ist. Hier haben wir sehr viele Zahlen, wenn wir das Kapitel lesen. Zahlen, mit denen wir heute wenig anfangen können, aber sie zeigen uns, jeder Einzelne zählt. Hier werden nicht nur Zahlen erwähnt, nicht nur Familiennachkommen, sondern auch ein paar Dienstgruppen. Das fällt auf. Mitten in diesen vielen Stämmen und Städten werden auch ein paar Dienstgruppen erwähnt, die ich kurz eingehen möchte. Erstens sind es da die Priester, Vers 36, dann die Leviten, Vers 40, dann die Sänger, Vers 41, dann die Torhüter, Vers 42 und die Tempeldiener, Vers 43 und Vers 70. Fasst das dann zusammen, Vers 70, Esra 2. Die werden übrigens immer wieder erwähnt, quer durch Esra, Nehemia. Bis nach Nehemia werden diese Dienstgruppen immer wieder erwähnt. Esra 2, Vers 70. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder. So wohnte ganz Israel in seinen Städten. Was sind das für Funktionen? Die Priester, das waren Nachkommen Aarons aus dem Stamm Levi. Und sie mussten vor allem die Opfer darbringen. Das musste ein Priester tun. Und die Leviten standen ihnen zur Seite. Die Priester waren auch Leviten, aber nicht alle Leviten waren Priester. Alle waren Nachkommen vom Stammesvater Levi. Und die Priester standen ihnen zur Seite. Sie waren zuständig für die Stiftshütte im Alten Testament, dann für den Tempel und für das Schlachten der Opfertiere. Und dann haben wir hier die Sänger, die für den musikalischen Teil zuständig waren. Von denen lesen wir in Nehemia 11, Vers 22 und 23. Nehemia 11, Vers 22 und 23 heißt es: Und Aufseher der Leviten in Jerusalem war Uzi, der Sohn Bannis, des Sohnes Hashabjas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michas von den Söhnen Asafs, die beim Gottesdienst im Haus Gottes sangen. Denn es gab ein Gebot des Königs über sie und eine Vorschrift für die Sänger, wer täglich zu singen hatte. Wenn hier vom König die Rede ist, ist offenbar David gemeint. Denn dieser Asaf wurde von David eingesetzt für diese Aufgabe. Wer war Asaf? Asaf war ein Levit, der von David eingesetzt wurde. Der hatte die Hauptverantwortung für den Gesang und die Musik im Gottesdienst. Und die Sänger, das waren Leviten. Man kann sagen, professionelle Sänger und Sängerinnen waren das. Die Sängerinnen werden dann auch erwähnt, aber vor allem die Sänger werden immer wieder erwähnt, so mehr oder weniger vollamtliche Sänger und Musiker. Begleitet wurde dieser Chor vor allem mit Zimbeln, Harfen und Zittern, die in unserem Kapitel auch erwähnt werden. Nicht in unserem Kapitel, denke ich, aber im Zusammenhang. Aber auch mit Trompeten. Dann die Torhüter. Was war ihre Aufgabe? Sie mussten die Tore der Stadt bewachen vor allem. Nicht nur, auch den Tempel. Wir können nachlesen, 1. Chronik 9, Vers 17 bis 29, recht ausführlich, was sie dort für Aufgaben hatten. Aber die primäre Aufgabe war, die Tore der Stadt zu behüten. Ganz wichtig, dass man sehen kann, wenn der Feind kommt und so weiter. Und Esra 8, Vers 20 werden 220 Tempeldiener erwähnt. Entschuldigung, da bin ich schon beim nächsten Wort. Tempeldiener, die sind nach Esra 8, Vers 19 zur Bedienung der Leviten gegeben worden. Also die Leviten, die für das Schlachten der Opfertiere zuständig waren, die hatten sozusagen Handlanger. Und Esra 8, Vers 20 werden 220 erwähnt. Alle mit Namen sind sie aufgeführt worden, so heißt es dort. Also diese 220 Tempeldiener, die werden da in einer Liste alle mit Namen aufgeführt. Auch da merken wir schon wieder, jeder Einzelne ist wichtig. Auch wenn wir sagen, ja, es sind ja nur Handlanger. Und gerade sie sind besonders wichtig. Und was heißt das für uns, für den Bau der Gemeinde Jesu heute? Wir können erstens sagen, es heißt, dass wir nicht trennen sollten zwischen geistlichen und weltlichen Diensten. Jeder Dienst ist geistlich, wenn er denn durch den Geist Gottes getan wird in der Gemeinde. Auch wenn es Platzanweisung ist, was immer. Jeder Dienst ist ein geistlicher Dienst, wenn er durch den Geist Gottes getan wird. Und zweitens lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 10, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Ja, und was ist mit diesen Geschlechtsregistern? Gilt das heute auch noch? Wenn ich zu dieser Familie gehöre, dann gehöre ich zum Chor und so weiter. Nun, in Jesus Christus haben wir andere Regeln. Jesus einerseits ein Nachkomme Davids aus dem Stamm Juda, das war für Jesus wichtig, weil er der verheißene König der Juden ist, der im Alten Testament auch als David bezeichnet wird, besonders in Hesekiel. Auf der anderen Seite heißt von Jesus, dass er ein hoher Priester ist, nach der Ordnung Melchisedeks. Und Melchisedek, so lesen wir in Hebräer 7, Vers 3, war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohne Gottes verglichen ist, blieb er Priester für immer. Gemeint ist hier im Zusammenhang, dass Melchisedek keine levitische Abstammung nachweisen konnte. Er war nicht levitischer Priester, die das Amt immer wieder vererben mussten, sondern für immer. Und so ist auch Jesus kein levitischer Priester, der das Amt dann wieder weitergeben muss, sondern er ist Priester für immer, weil er sein Leben am Kreuz für alle Menschen hingegeben hat. Für dich und mich, für uns alle. Und das ist entscheidend für uns, ob wir dieses Geschlechtsregister haben, in Jesus Christus, ob wir in Jesus Christus in die Bibel, in die Gemeinde Gottes, in die Familie Gottes hineingeboren sind. Ob wir durch Jesus Christus die Neugeburt erlebt haben, das ist für uns entscheidend. Bist du Kind Gottes durch Jesus Christus, dann gehörst du zur Familie Gottes. Und da spielt es keine Rolle, ob du Thiessen heißt wie ich oder Gerber oder Widmer oder was auch immer, ob du einen mennonitischen Namen trägst oder nicht, spielt dann keine Rolle. Sondern ob wir in Jesus Christus zur Familie Gottes gehören. Und wenn wir das tun, dann haben wir eine wichtige Funktion im Leib Christi. Jeder von uns. Und da sollte man auch nicht auf die anderen schauen und denken, ich kann nicht das, was der kann. Gerade deswegen bin ich wichtig, weil ich nicht das kann, was der andere kann. Wir denken dann, dass wir gerade deswegen nicht wichtig sind und haben Komplexe und Probleme. Aber wer weiß, dass jeder von uns ein Unikum ist vor Gott und deswegen wichtig, der kann sich selbst annehmen. Und er kann sich auch dankbar in die Gemeinde Jesu integrieren. Und das heißt auch für uns, dass wir uns gegenseitig akzeptieren sollten. Gerade weil wir unterschiedlich sind. Und dass ich nicht vom anderen erwarten kann, dass er die gleichen Aufgaben erfüllen muss wie ich, um ein guter Christ zu sein. Ich denke, ja, jeder müsste doch das Gleiche tun. Erst dann ist man ein guter Christ. Nein, die Bibel sagt gerade, unterschiedlich sind wir begabt. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und deswegen soll jeder in seinem Dienst treu sein. Das ist das Entscheidende. Und je besser wir uns selbst in diesem Sinn annehmen können, desto besser können wir uns auch in die Gemeinde Jesu einordnen. Desto besser und einfacher wird es uns fallen, auch Korrektur anzunehmen. Wenn ich weiß, ich bin wichtig, weil Gott mich so begabt hat, dann kann ich auch Korrektur annehmen. Jeder Einzelne zählt, aber auch die Einheit zählt. Die Einheit zählt, da lesen wir in Vers 64 in Esra 2, die ganze Versammlung zählte insgesamt 42.360. Die Versammlung. Nach der Rückkehr aus Babylon. Insgesamt heißt es hier in der Übersetzung, im Hebräischen heißt es Kehat. Und das scheint mir hier wichtig, weil dieser Ausdruck auch einige Male wiederholt wird im Buch Esra Nehemia. Das heißt, wie einer. Wie einer. Und ich erwähne ein paar Stellen, die zeigen, wie wichtig das ist. Esra 3, Vers 9. In Esra 3, Vers 9 lesen wir, da traten Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne, die Söhne Judas, wie einer an, um auf sich zu führen über die, welche die Arbeit am Hause Gottes taten. Dazu die Söhne Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. Es geht hier um die Verantwortlichen. Wie einer traten sie auf. Und Esra 6, Vers 20, denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie einer. Sie waren alle rein. Und sie schlachteten das Passa für alle Söhne der Weggeführten und für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst. Es geht um die geistliche Einheit, die Reinheit vor Gott. Und 2. Chronik 5, Vers 13 lesen wir. 2. Chronik 5, Vers 13. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie einer waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben, zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Gottes Herrlichkeit offenbart sich da, wo man ihn wie ein Mann oder wie einer in Einheit lobt. Die Aufbauarbeit in Jerusalem musste ganz sorgfältig geplant und organisiert werden. Jeder wusste genau, wo er mitzuarbeiten hatte. Später hat Nehemia hier eine wichtige Aufgabe erfüllt. Nehemia und Esra kommen erst nach dieser Zeit, erst im 5. Jahrhundert vor Christus. Es musste alles sorgfältig organisiert werden, ein Chor oder ein Orchester. Ja, ist klar, da kann nicht jeder einfach machen, was er will. Der eine singt so und der andere so und so. Nein, das geht nicht. Es muss eine Einheit da vorhanden sein, dass man weiß, was zu tun ist. Und es braucht jemand, einen Dirigenten, der das leitet, damit das auch alles schön harmonisch ist und klingt. Die Einheit ist in der Gemeinde Jesu ganz wichtig. Das dürfen wir in unserem Kampf für die Wahrheit, gerade auch in unserer Zeit heute, nicht übersehen. Dass einerseits die Einheit für die Gemeindeleitung wichtig. Das heißt nicht, dass wir theologische Unterschiede einfach unterdrücken sollen, vernachlässigen, sagen, ja, spielt keine Rolle, wenn wir da unterschiedliche Ansichten haben, hauptsächlich wir akzeptieren uns gegenseitig. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass wir betend und in Demut darüber reden. Und dass wir betend und in Demut auch in der Bibel forschen, bis wir eine Einheit haben in der Erkenntnis, so weit wie möglich. Und dann auch einheitlich davor gehen können. Es braucht viel Demut. Aber Gott hat uns seinen Segen verheißen. So lesen wir im Psalm 133, Vers 1 und 2. Siehe, wie lieblich und fein ist, wenn Brüder in Eintracht beieinander sind. Denn dort hast du den Segen verheißen. Auch für die ganze Gemeinde ist es wichtig. Paulus spricht von der Einheit der Gemeinde als Leib Christi im 1. Korinther 12 ab Vers 12. Da gibt es viele Funktionen, aber die Einheit ist dort ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass wir lernen zu achten, wo habe ich meine Aufgabe. Nicht so sehr darauf achte, was macht der andere falsch und dann kritisiere, es ist immer viel leichter, den anderen zu kritisieren, als es selbst besser zu machen. Es ist viel leichter. Und wir sind manchmal so schnell dran, dabei, den anderen zu kritisieren. Die Einheit ist aber auch für den ganzen Leib Christi übergemeindlich wichtig. Das heißt nicht, dass wir jetzt ungesunde Beziehungen zu anderen eingehen müssen. Im Kampf für die Wahrheit dürfen wir aber nicht vergessen, es gibt noch viele andere, die ebenso aufrichtig Christen sind wie ich. Ich habe den Eindruck immer wieder in letzter Zeit oder schon länger, dass viele so für die Wahrheit kämpfen, dass sie die Meinung, die Überzeugung von anderen falsch darstellen. Dann kann man sie viel besser bekämpfen, wenn man sie falsch darstellt oder einseitig. Ich glaube nicht, dass wir damit der Gemeinde Jesu einen guten Dienst tun. Aber sie beeindrucken viele, weil man Eindruck hat, das ist noch ein wirklich aufrichtig bibeltreuer Verkündiger. Und es gibt nur diesen und vielleicht noch 2, 3, vielleicht auch 10 andere. Zu Elia musste Gott sagen, ich habe mir 7000 übrig gelassen, Priester, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Wir sind nicht die Einzige. Die Einheit zählt. Und nicht nur die Einheit zählt, sondern auch die Hingabe zählt. In Esra 2, Vers 68 lesen wir. Und einige von den Familienoberhäuptern gaben bei ihrer Ankunft am Haus des Herrn in Jerusalem freiwillig für das Haus Gottes, um es an seiner alten Stätte wiederherzustellen. Es geht hier um den Wiederaufbau des Tempels und es geht natürlich auch um den Wiederaufbau Jerusalems. Da war freiwillige Mitarbeit wichtig, aber auch freiwillige finanzielle und materielle Unterstützung. Diese Freiwilligkeit wird immer wieder betont, nicht nur zur Zeit von Esra und Nehemia, sondern auch bereits nach dem Auszug aus Ägypten. Und es waren sicher beides nicht Zeiten, die in finanzieller Hinsicht rosig aussahen. Es waren beides Zeiten, die Wüstenwanderung und auch dieser Wiederaufbau, wo es in finanzieller Hinsicht eher sehr schwierig war. So lesen wir in Esra 1, Vers 6. Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihnen unter die Arme mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, abgesehen von allen freiwilligen Gaben. Esra 3, Vers 5. Danach brachte man das regelmäßige Brandopfer und das für die Neumonde und für alle geheiligten Feste des Herrn und die Brandopfer von jedem, der dem Herrn eine freiwillige Gabe brachte. Oder Nehemia 11, Vers 2, und das Volk segnete alle Männer, die sich freiwillig bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Das war ja eher schwierig, dort zu wohnen, weil die Stadt nicht sicher war, weil die Mauer ja noch fehlte. Erst Nehemia hat sie später gebaut. Oder 2. Mose bereits, 2. Mose 35, Vers 21, dann kamen sie, jeder, den sein Herz dazu bewegte, und jeder, dessen Geist ihn freiwillig machte, brachte das Hebopfer des Herrn, eine freiwillige materielle Gabe, zur Arbeit am Zelt der Begegnung und für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. Und ein paar Verse weiter in 2. Mose 35, Vers 29. Die Söhne Israel, alle Männer und Frauen, deren Herz sie freiwillig machte, zu dem ganzen Werk beizutragen, das zu tun, der Herr durch Mose geboten hatte, brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe. Und im 1. Chronik 29 lesen wir von David, er wollte das Haus des Herrn bauen, den Tempel, aber Gott hat gesagt, nicht du, sondern dein Sohn Salomo, der sollte das Haus des Herrn bauen, den Tempel. Und David wusste, dass Salomo noch jung war, deswegen hat er ihn unterstützt und hat sich dafür eingesetzt, dass eben auch Vorsorge geleistet wird. Und David hat freiwillig gegeben, auch die führenden Personen in Israel haben freiwillig gegeben. Und dann lesen wir in 1. Chronik 29, Vers 9. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn, und auch der König David freute sich mit großer Freude. Mit ungeteiltem Herzen. Und im 2. Mose haben wir gelesen, diejenigen, dessen Herz sie freiwillig machte. Wir sehen hier, auf das Herz kommt es drauf an. Und schlussendlich ist es Gott, der das Herz freiwillig macht. Und deswegen betet David auch im 1. Chronik 29, ab Vers 17 und 18 sagt, Gott, ich danke dir für all diese, die sich bereit erklärt haben, willig zu geben. Und er bittet Gott, die Herzen des Volkes zu Gott zu lenken. Noch mehr zu Gott zu lenken. Das kann Gott tun. Wir können ja unser Herz nicht verändern. Aber Gott will das tun. Und deswegen ist wichtig, dass unsere Herzenshaltung stimmt. Und deswegen schreibt Paulus auch im 2. Korinther 8, Vers 5 von denen aus Mazedonien, die Kollekte gesammelt haben. Und nicht allein schreibt er, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Zuerst dem Herrn, dann uns, das heißt hier auch durch die finanzielle Unterstützung. Das Herz muss zuerst Gott gehören, ungeteilt. Und wenn das stimmt, dann wird der Rest auch stimmen. Wie wichtig das für den Tempelaufbau und für den Aufbau Jerusalems ist, das sehen wir dadurch, dass der Tempelbau sehr schnell ins Stocken geriet. Im Jahr 538 vor Christus waren die Juden zurückgekehrt und waren begeistert und wollten alles wieder aufbauen. Und da kamen die Feinde von außen und haben sie bedroht. Und der Tempelbau geriet ins Stocken. Und noch etwas, es traten die Propheten Sacharja und Haggai auf im Jahr 520 vor Christus, im 2. Jahr des König Darius. Und im Haggai 1, Vers 3 bis 8 lesen wir auch einen anderen Grund noch. Der Grund war, dass jeder darauf bedacht war, eigene schöne Häuser zu bauen. Aber das Haus Gottes wurde vernachlässigt. Und Gott sagt, deswegen regnet es nicht. Weil ihr nur an euer Wohlergehen denkt, aber nicht an das Wohlergehen des Volkes Gottes als Ganzes. Nicht an Gott denkt und an den Gottesdienst. Deswegen geht es euch schlecht. Und was geschah? In 4 Jahren wurde der Tempel wieder aufgebaut. Genau 70 Jahre, nachdem er zerstört worden war, im Jahr 586, genau 70 Jahre später, stand er wieder. Möglicherweise ist das, was Jeremia vorher sagt, indem er sagt 70 Jahre. Man kann ja sonst lange hin und her rechnen, aber seit der Zerstörung bis zum Wiederaufbau des Tempels waren genau 70 Jahre vergangen. Und auch wir als Volk Gottes brauchen diese Freiwilligkeit in finanzieller Hinsicht, aber auch in der Hingabe im Dienst. Die Gemeinde Jesu lebt von der Freiwilligkeit. Wir können euch sagen, gebt so und so viel, ihr müsst so und so viel geben, Zehnten oder wie auch immer. Was, ja, wenn das Herz nicht stimmt, stimmt der Rest auch nicht. Es soll freiwillig geschehen. Auch die Dienste in der Gemeinde, freiwillig und aus Überzeugung. Deswegen schreibt Paulus an die Philipper. Er war sehr dankbar. Die Philipper hatten ihm eine Spende gebracht, als er in Rom Gefangener war. Und er ist sehr dankbar für diese Spende. Aber sagt er in Philipper 4, Vers 17, schreibt er, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht. Dass euer Herz stimmt. Dafür war Paulus besonders dankbar, für diese Haltung. Er suchte also nicht in erster Linie den eigenen Vorteil, sondern er wollte, das war sein Gebetsanliegen, dass die Christen ihr Herz Gott schenken und dann auch dem Dienst. Und wenn wir das immer wieder tun, und da brauchen wir Gottes Gnade täglich neu, immer wieder darum bitten, dass unser Herz ganz Gott gehört. Und dann wird es auch seiner Gemeinde gehören. Können wir nicht trennen. Jesus und seine Gemeinde bilden eine Einheit. Was zählt beim Wiederaufbau des Volkes Gottes? Jeder Einzelne. Du bist gefragt, du bist gewollt von Gott. Er hat dich so gemacht mit deinen Fähigkeiten und du bist wichtig. Auch wenn du Torhüter bist, wenn du Parkplatzanweiser bist, wenn du im Chor mitsingst, wenn du in der Sonntagsschule unterrichtest, was auch immer. Jeder einzelne Dienst ist wichtig und wir sollten hier auch nicht zwischen weltlichen und geistlichen Diensten trennen. Jeder Dienst ist ein geistlicher Dienst, wenn er durch den Geist Gottes gewirkt ist. Und die Einheit zählt. Es ist wichtig, dass wir uns auch einordnen in den Leib Christi, dass wir in Demut uns einordnen und wissen, auch wir können ehren. Auch wir haben nicht die vollkommene Erkenntnis. Die Einheit ist wichtig in der Gemeindeleitung, aber auch für die ganze Gemeinde. Und die Hingabe zählt, dass wir ungeteilt beim Herrn sind. Und wenn das stimmt, dann können wir Gemeinde Jesu bauen. Und er wird seinen Segen schenken. Und darum wollen wir jetzt bitten. Herr Jesus, du hast dein Leben hingegeben, um uns zu retten vom Tod. Und du hast uns gesandt in die Welt. Und daran hast du gesagt, wird die Welt erkennen, dass der Vater dich gesandt hat, indem wir eine Einheit bilden, auch mit dir und untereinander. Und sie wird dich erkennen. Ich bitte dich, Herr, dass du Gnade schenkst, dass du Gnade schenkst, dass unser Herz immer mehr dir gehört und dass wir es auch dem Dienst hingeben, der Gemeinde und der Mission, zu der du uns gesandt hast. Bitte dich für unsere Missionare, für Annelies, für Jessica, für die anderen, die hinausgegangen sind. Ich bitte dich, dass du auch sie besonders segnest und stärkst. Und für uns, die wir leiden, die wir schwach sind, Herr, und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass du auch Geduld schenkst, mitten im Leiden, aber auch Heilung und Erquickung. Amen.